ARD.
Hallo, hier ist Eva und ihr habt vielleicht schon gemerkt, diese Woche gibt es keine reguläre neue Deutschland 3000 Folge. Stattdessen packe ich euch in den Feed die erste Folge von meinem neuen Projekt Battle of the Nerds. Und das ist eigentlich kein Podcast, das ist mehr eine Gameshow. Und die mache ich auch gar nicht alleine, sondern zusammen mit Ralf Kaspers. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass das wirklich passiert. In dieser Gameshow geht es um Fandoms, um popkulturelle Riesenphänomene wie James Bond, die Simpsons, Game of Thrones oder jetzt gleich in dieser allerersten Folge Star Wars. Und vielleicht ist da ja jetzt direkt auch so ein Fandom dabei, dem ihr euch total zugehörig fühlt, wo ihr alle Folgen weggesuchtet habt und ganz tief drin steckt, dann solltet ihr euch das auf keinen Fall entgehen lassen. Vielleicht geht es euch aber auch mehr so wie mir und ihr habt noch nie eine Folge Simpsons gesehen und seid auch bei Game of Thrones jetzt nie so wirklich eingestiegen. Dann ist dieses Format Battle of the Nerds vielleicht der ideale Einstieg, um sich mal mit was zu befassen, das ja gefühlt um einen rum alle weggebinged haben. So oder so würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mal reinhört. Wir hatten alle einen Heidenspaß bei der Produktion und ich hoffe, euch geht's auch so beim Hören. Also, ganz viel Spaß. In 2 Wochen bin ich dann aber auch wieder ganz normal zurück mit einer neuen Folge Deutschland 3000. Übrigens auch was für Fans von einer bestimmten Serie. Eine Schauspielerin wird bei mir zu Gast sein. So viel verrate ich schon mal. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Battle of the Nerds.
Hallo und herzlich willkommen zur Sendung mit der Macht.
Ralf, also richtiger Film, aber falsche Sendung.
Ich weiß, war nur so ein bisschen ein Crossover. Also Star Wars, da gehen wir heute richtig rein. Herzlich willkommen in der ARD Audiothek. Ihr hört die nerdigste und most wholesome Podcast-Game-Show dieser Galaxie. Das hier ist Battle of the Nerds.
Battle of the Nerds mit Eva Schulz und Ralf Kaspers. Das Duell der Möchtegern-Jedis. In dieser Folge wollen die beiden zu absoluten Star-Wars-Nerds werden. Dabei haben sie noch gar keine Ahnung. Zum Glück haben Eva und Ralf 2 echte Nerds an ihrer Seite. Nur sie können unsere planlosen Hosts zu ultimativen Champions machen. Aber natürlich kann es am Ende nur einen oder eine geben. Wer wird vom Padawan zum Jedi-Meister? Und wer landet in der Todesstern-Müllpresse? Wer gewinnt den Battle of the Nerds?
Also wir zwei treten heute an zum großen galaktischen Nerd-Battle. Es geht um Star Wars und Ralf und ich, wir werden jetzt in 3 Runden so viel Wissen dazu sammeln, wie es nur irgendwie geht. Und am Ende kommt dann das große Finale. Wir werden getestet, wer von uns ist in dieser Folge zum größeren Star Wars-Nerd geworden.
Ich bin sehr gespannt, ob du eher zur dunklen Seite gehörst. Oder nicht. Das werden wir rausfinden. Und zum Glück sind wir nicht alleine. Wir haben nämlich ein geballtes Wissen hier im Studio. 2 Menschen, die so viel über Star Wars wissen, wie wir uns nur träumen können. Kurzum, 2 ultimative Star Wars Nerds. Einen großen Applaus bitte für Beatrice Usui und Kevin Arnold.
Hallo.
Hi.
Ja, sehr schön, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr uns hier heute verstärkt. Kevin, wir sind ein Team in dieser Runde und ich weiß, dass du ja quasi Star Wars 3000 Nerd bist. Du hostest selbst auch den Buckethead Podcast, in dem du diese ganze Galaxie bis ins kleinste Detail auseinander nimmst. Wie ist denn deine Liebe für Star Wars entstanden und was begeistert dich daran immer noch?
Ich bin als Kind dazu gekommen, so wie, glaube ich, viele Menschen in ihrem Leben zu Star Wars kommen. Man kann ihm nicht entkommen. Man sieht es überall auf Tassen, auf Handtüchern. Bevor man überhaupt nur einen Film sieht oder einen Filmschnipsel, sieht man es irgendwo. Und mein erstes Star Wars Produkt war tatsächlich eine Hörspielkassette. Und über diese Hörspielkassette bin ich in diese Welt eingetaucht und dann an die Filme gekommen. Wir hatten VHS-Filme. Mein erster Kinofilm war 1997, die Special Edition. Und dann bin ich dran geblieben über die Computerspiele. Es war so eine etwas dunklere Zeit, weil lange keine Star Wars-Filme rauskamen und so. Und dann habe ich irgendwann wieder den Zugang neu dazu gefunden in der Disney-Ära, wo die Star Wars Geschichten neu revitalisiert wurden. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, einen Podcast dazu zu machen. Weil ich eher damals das Gefühl hatte, es gibt viel darüber zu erzählen, was man nicht weiß. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, es geht gar nicht so sehr um dieses nerdige Wissen. Es geht gar nicht so um dieses Faktenwissen. Wichtiger ist, was wollen uns diese Geschichten eigentlich erzählen? Also was will mir das fürs Leben auch mitgeben? Und das ist für mich, was mein Herz am meisten packt und erfüllt an Star Wars. Also da geht es darum, wie gewinne ich in dunklen Zeiten Hoffnung? Und das finde ich heute so wichtig. Mhm. Und deswegen macht mir das Spaß und finde es relevant.
Sehr gut. Aber wenn du diese Ebene auch noch mitbringst, dann bist du ja wirklich der perfekte Nerd für mich hier heute. Und Kevin, du musst ganz stark sein, weil ich bin wirklich auf einem super rudimentären Wissensstand. Also ich habe, glaube ich, so bis vor 2 Jahren noch regelmäßig Star Wars und Star Trek verwechselt und habe mir dann irgendwann gemerkt, okay, die spitzen Ohren sind bei Star Trek und Natalie Portman war bei Star Wars. Das ist mein Wissensstand.
Das ist toll.
Also, ja, danke, du.
Das ist doch eine super Ausgangslage.
Jetzt bist du noch wacker. Wir gucken mal. Ja, das findet Ralf natürlich super. Wir schauen mal, wo du mich hinbringst. Wir haben ja ein paar Runden Zeit. Aber das ist
eine
nur so
wichtige
vorweg.
Botschaft bei Star Wars, dass man sich aus seiner Komfortzone trauen soll und Neues entdecken soll. Super, dass du es machst.
Danke für deinen Optimismus. Danke, dass du in meinem Team spielst hier.
Ich freue mich total. Also auf das Thema.
Ja, ja.
Jetzt mal, um das direkt aufzunehmen, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr geguckt als du. Ich bin irgendwie damit ganz anders aufgewachsen, aber weit davon entfernt, das so zu sehen wie du, Kevin, oder diese Dimension zu erfassen. Und ich bin sehr gespannt, Bea, wie es bei dir aussehen wird. Was hat dich zu Star Wars gebracht?
Also bei mir war es ganz klassisch die Filme, gar nicht so der Merch, obwohl ich das sehr, sehr schön finde. Nee, ich habe sehr viele ältere Brüder und ich bin 93 geboren und deswegen sind meine ersten Erinnerungen auch nur so ganz schemenhaft. Ich weiß noch, wie ich, da konnte ich glaube ich noch nicht mal wirklich volle Sätze sprechen und habe aber schon Episode 5 zum ersten Mal gesehen, also Empire Strikes Back, und kann mich erinnern an irgendwelche Sumpflehren auf Dagobah und wie Luke dann da ausgebildet wurde, und dann wächst man natürlich damit auf. Und für mich, und ich weiß, da sind denken viele vielleicht ein bisschen anders drüber, aber für mich sind dann natürlich auch die Prequel-Trilogien super spannend. Und zum Beispiel, also Die Rache der Sith war mein allererster Star Wars Kinofilm. Da war ich eigentlich technisch gesehen noch ein bisschen zu jung und hatte auch an der Kasse Angst, dass sie jetzt irgendwie nach meinem Ausweis fragen, den ich natürlich auch gar nicht besessen habe. Aber es war das Größte für mich, dieses fantastische galaktische Epos zum ersten Mal auf so einer riesigen Leinwand
das
zu sehen.
Ich.
Ja, es war total beeindruckend, und ich wollte auch immer als Kind, also ich glaube, eine meiner Lieblingsfiguren war auch schon immer Anakin, auch wenn ich wusste, wie es mit ihm endet und dass er zu Darth Vader wird. Aber damals war das einfach so ein kleiner, mutiger Junge, der jetzt nicht irgendwie aus den besten Verhältnissen kommt, aber sich da einfach, abgesehen von so einem späteren Teil, sich da die beste Zukunft irgendwie schafft, einfach nur durch Wissen und Können. Und das fand ich sehr schön. Da habe ich mich auch als Kind ganz klar gesehen, dass ich mir gedacht habe, okay, ist eigentlich egal, wo man herkommt. Man kann auf jeden Fall was erreichen. Man kann theoretisch auch ein Imperium leiten. Ist jetzt nicht mein Ziel gewesen, aber
es ist schön, dass. Also ich höre selten Leute, die Anakin Skywalker so als Hero haben. Ja.
Ja, ich meine, der kleine Annie noch, ne?
Ja, der war niedlich, das stimmt.
Genau, der da schön noch bastelt und so und Freude am Leben hat. Der ist ja wirklich ein ganz Lieber.
Und du hast total recht. Ich glaube, das ist etwas, was man irgendwie allen so mitgeben kann. Star Wars muss man auf der größten Leinwand gucken, die es gibt. Das ist einfach nochmal viel überwältigender. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin total froh, dass wir ein Team sind.
Ja, ich habe hier parallel schon mein Vokabelheft rausgeholt und fleißig mitgeschrieben.
Sehr gut.
Weil Kevin beobachtet, da ging gerade bei deinem Hot Take hier, Bea, nämlich die Augenbrauen ganz hoch. Aber bevor ihr jetzt hier in die Nerd-Diskussion einsteigt, müssen wir noch jemanden vorstellen, der uns im Studio auf die Finger schaut. Unser Shownotar Nils Burkeberg ist natürlich auch mit dabei. Nils, du hast es hier im Griff und moderierst uns später durch das große Finale, richtig?
Absolut. Ich passe genau auf, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, dass hier nicht aus Versehen die Macht eingesetzt wird, um irgendwie die Gegner zu beeinflussen oder so, sondern dass hier wirklich Wissen vermittelt wird und gelernt wird. Du hast ja jetzt auch schon sehr genau aufgepasst. Ich habe schon gerade große Fragezeichen über deinem Kopf gesehen, Eva, als hier von Anakin Skywalker und so geredet wurde. Also wir werden heute alle gemeinsam eine Menge lernen. Ich freue mich drauf und ich kann euch, Eva und Ralf, nur empfehlen, hört gut zu, denn gleich werden die Fragen dazu gestellt.
Ich muss bei Anakin wirklich an die beste Freundin meiner Oma im Münsterland denken. Also da ist noch einiges zu tun.
Mit Anakin.
Wir gehen rein.
Runde 1. Speed Recap.
Im Speed Recap laufen wir uns warm. Ganz fix für euch die Regeln. Bea und Kevin, ihr erzählt uns eine zentrale Geschichte aus Star Wars. Welche? Das verraten wir euch gleich. Erzählt sie uns so gut und detailliert, wie ihr nur könnt. Packt wirklich alles rein, was ihr wisst. Ihr habt dafür nämlich nur 120 Sekunden, also die müsst ihr gut nutzen, einfach drauf losreden. Das muss auch nicht strukturiert sein, Ralf und ich sind einiges gewohnt, von mir aus auch Stichworte, einfach bam, 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 versucht so viel wie möglich unterzubringen. Danach dürfen wir beide Hosts dann nachhaken und dafür bekommt jeder von uns 3 Fragen und ihr bekommt die gleiche Geschichte und deswegen muss einer von euch jetzt mal kurz vor die Tür. Und das ist Bea in diesem Fall mit Ralf zusammen. Also Kevin, wir beide starten die Runde und es geht um die Geschichte von einer Vokabel für mich, die eben schon gefallen ist, nämlich um die Geschichte von Obi-Wan Kenobi. Mit wirklich allem, was du weißt, füllst du die nächsten 120 Sekunden. Diese Zeit läuft ab, das wirst du auch an der Musik merken. Also wirklich ein Speed-Recap. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Gut, dann sage ich ready, nerd, go.
Obi-Wan Kenobi ist ein Jedi-Ritter. Seine Hauptschaffenszeit war in der Zeit des galaktischen Imperiums und in der Zeit der Republik. Das war dann davor. Also wichtiges Stichwort Jedi-Ritter, Republik, Imperium. Wobei er als junger Mann in den Jedi-Orden aufgenommen wurde, beziehungsweise als Kind. Sein Heimatplanet ist nicht genau benannt. George Lucas hat in einem Late-Night-Talk mal gedacht, der Planet heiße Stu John. Nach dem Late-Night-Talker Jon Stewart benannt, Stu John, sein Heimatplanet. Obi-Wan Kenobi hatte einen wichtigen Meister im Jedi-Orden, der hieß Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn wurde gespielt von Liam Neeson. Mhm. Und diese Geschichte wird erzählt in den Episoden 1 bis 3. Und da wird Obi-Wan Kenobi verkörpert von dem Schauspieler Ewan McGregor. Ja. Mhm. Und die beiden werden mit reingezogen in eine Zeit, aus einer Zeit des Friedens in eine Zeit des Krieges. Im ersten Film stirbt der Meister von Obi-Wan, Qui-Gon Jinn stirbt. Und sie gleiten in einen Konflikt, der wird die Klonkriege genannt, wo eine Allianz von Separatisten sich von der sogenannten Republik lösen will. Mhm. Und die Klonkriege dauern mehrere Jahre. In der Zeit bekommt Obi-Wan einen Padawan, der heißt Anakin Skywalker. Padawan ist sozusagen der Schüler. Dieser Anakin Skywalker ist da sehr jung und gilt als der Auserwählte. Und das ist die große Last. Obi-Wan Kenobi soll diesen Auserwählten mit trainieren. Und das geht schief. Also die sind in so einer Geschichte, Obi-Wan, Anakin bräuchte eigentlich einen Vater. Obi-Wan kann das nicht sein in seiner Rolle, sieht sich selber auch eher als Bruder und als Lehrer. Und das ist Teil der Geschichte, dass Anakin zum bösen Darth Vader wird. Die kämpfen schließlich gegeneinander und Darth Vader tötet Obi-Wan Kenobi.
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine Güte! Kevin,
sorry.
Wow, okay, das war sehr viel. Mein Kopf hat sich so ein bisschen verknotet. Ich versuche jetzt meine 3 Fragen zu nutzen, um all diese Stichworte, die ich jetzt in mir drin habe, ein bisschen zu sortieren. Kannst du mir nochmal erklären, die Reihenfolge beziehungsweise was die Zusammenhänge sind zwischen Imperium, Republik und gibt es da noch was ich wissen müsste
wichtige
in dieser
Frage,
Reihenfolge?
Wichtige Frage. Also die politische Organisation in der Galaxis dieser Zeit, über die wir reden, das ist eine Galaxis, die ist weit, weit entfernt und in einer Zeit lange vor uns. Also es ist nichts Reales, was auf unserer Erdgeschichte fußt. Und in der Kerngeschichte gibt es die Republik, die ein planetenumfassendes System ist mit einem Senat in der Mitte und einem Kanzler. Und dieses System wird übernommen von einem sehr ambitionierten Politiker, der in Wahrheit ein böser Hexenmeister ist, wenn du so willst. Also das ist der Oberbösewicht der Geschichte, der heißt Palpatine. Der ist in Wahrheit ein sogenannter Sith Lord.
Oh Gott.
Und der macht sich zum Kanzler der Republik über Intrigen, macht diesen Anakin zu seinem Schüler und macht dann in dieser Zeit den Schritt von der Republik zum Imperium. Also er ruft das große erste galaktische Imperium aus. Und er hat dann sozusagen den Staatsstreich vollendet. Und in dieser Geschichte ist Obi-Wan sozusagen mittendrin als einer der Jedi, die sowas eigentlich verhindern wollten und dann aber versagen. Aus eigener Perspektive versagen, das zu verhindern.
Und die Jedi sind wie so eine Kaste im System dieser Republik? Oder was für Rollen gibt es da noch? So wie muss ich mir die vorstellen?
Man beschreibt sie als eine Art religiöser Orden, der eigentlich keinen festen Platz hat in dieser Republik. Also im Sinne, Platz im Sinne von, sie haben keine exekutiven Befugnisse eigentlich. Sie kriegen den Auftrag vom Parlament, vom Senat, kriegen sie eigentlich den Auftrag. Aber das ist Teil der Geschichte, dass sie Jedi mehr werden als das, als die, der religiöse Orden, der dann gerufen wird, wenn sie gebraucht werden. Sie begreifen sich als die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit in der Galaxis. Und das Besondere an denen ist, die haben diese sogenannte Macht. Das ist so eine Art Magie, mit der sie Dinge bewegen können, Leute beeinflussen können. Und sie sind mit einer besonderen Waffe ausgerüstet, das sind die Lichtschwerter.
Okay, das ist gut. Und wo du mir jetzt noch mal kurz Orientierung geben musst, ist, also es gab sowas wie Staffeln oder Eras in dieser ganzen Welt. Was ist da mit Prequels, Sequels und so weiter? Also hat Ewan McGregor in allem mitgespielt oder nur in so einer bestimmten Phase?
Super Frage. Also die Fantasie der Star Wars Geschichten wird erzählt über einen Zeitraum seit 1977 in mehreren Filmen und Serien. Die ersten Filme heißen bizarrerweise Episode 4, 5, 6.
Super, das ist doch klasse.
Das hilft total. Die erschienen von 1977 bis 83, erschienen die ersten drei Filme. Die nächsten drei Filme, bis dahin hat es gedauert. Das sind dann die Vorgängerfilme, Episode 1 bis 3. Die hat George Lucas, der Schöpfer von Star Wars, rausgebracht ab 1999 bis 2005. Da erschien Episode 1 bis 3.
Und der dann, Fuchs.
Und danach hat er angestoßen, dass es auch Zeichentrickserien oder eine Zeichentrickserie geben darf. Und dann gab es auf der Filmebene in dieser George-Lucas-Ära eigentlich gar nichts mehr, bis der den Laden, seine Firma Lucasfilm, verkauft hat an Disney 2012. Mhm. Und dann gab es einen neuen Schub an neuen Star-Wars-Filmen. Dann kamen Episode 7, 8 und 9. Es gab noch Lucasfilm, aber das gehört jetzt Disney, 7, 8, 9. Und sogenannte Spin-Off-Filme, mehrere, unter anderem Rogue One, und ein Film über Han Solo, auch eine wichtige Figur in Star Wars. Und noch mehr Serien. Noch eine Animationsserie Rebels und noch eine Animationsserie namens Resistance. Und jetzt in der Disney-Streaming-Era noch Live-Action-Serien The Mandalorian.
Und war das alles im Sinne von...
Du hast schon drei Fragen gestellt.
Aber war das im Sinne von George Lucas, fragt man sich ja. Wenn das dann so ausgeschlachtet wird.
Die Frage wird für immer unbeantwortet bleiben. Und die Antwort nimmt George Lucas mit ins Grab.
Und Kevin auch. Danke, Kevin.
Aber du hast drei Fragen gestellt. Und ich finde, du hast auch erstmal genug Input bekommen.
Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten.
Ich habe das Gefühl, hier muss gerade eine Menge verarbeitet werden.
Und sortiert.
Deswegen bitte ich euch raus.
Das war auf jeden Fall ein guter Aufschlag. Vielen Dank,
von Bea,
danke.
Und wir sind dran, Bea. Ich freue mich sehr. Also, die macht es mit uns, hoffe ich.
Hoffentlich.
Deine Aufgabe ist, für die du 120 Sekunden Zeit hast, erzähl uns die Geschichte von Obi-Wan Kenobi mit allem, was du weißt, bis ins kleinste Detail. Also, zwei Minuten und du merkst es an der Musik, wenn die Zeit vorbei ist. Ab jetzt.
Obi-Wan Kenobi ist von zwei Schauspielern gespielt, unter anderem Ewan McGregor in der Prequel-Trilogie, also Episode 1 bis 3. Da lernen wir ihn kennen als jungen Padawan von seinem Mentor und seinem Jedi-Meister Qui-Gon Jinn. Da muss er dann leider zugucken, wie Qui-Gon stirbt, und zwar umgebracht von Darth Maul, was dazu führt, dass nicht mehr Qui-Gon der nächste Jedi-Meister von Anakin wird, sondern Obi-Wan. Ich finde ja persönlich, Obi-Wan ist darin nicht so gut, denn er sieht da immer ein bisschen zu sehr ein Konkurrenzkampf. Später als älterer Herr, sorry, da springe ich ein bisschen zu weit von nach vorn. Wir bleiben nochmal da. Er ist der Jedi-Meister von Anakin und muss dann eben gewisse Dinge erledigen, muss mit ihm versuchen, diesem ganzen Mysterium über den Weg zu gehen oder auf die Spur zu kommen, warum da irgendein dunkler Sith-Lord jetzt für Ärger sorgt. Das schaffen sie eigentlich auch, aber dann auch wieder nicht, denn er muss damit leben, dass sein geliebter Padawan Anakin zu Darth Vader wird. Er verliert einen seiner besten Freunde, sagt sich daraufhin, okay, mir reicht das mit dem ganzen Jedi-Dasein, geht erstmal in die Versenkung, taucht dann aber wieder auf, viele Jahre später auf Tatooine, und überredet dann Luke dazu, Luke, der neue Auserwählte, dass er sich mit ihm auf ein Abenteuer stürzt, um zu versuchen, das Imperium zu stürzen. Er wird dann aber auch leider getötet, und zwar von Darth Vader. Und jetzt bin ich gerade lost ein bisschen. Also, er ist der Jedi-Meister von Anakin, war der Padawan von Obi-Wan. Er ist Obi-Wan, war der Padawan von Qui-Gon Jinn und von Yoda und hat versucht, Padme zu retten, aber das hat nicht funktioniert. Und jetzt ist meine Zeit auch schon vorbei. Nein? Okay, sorry.
Ich fand, das war ein super Recap, aber ich habe noch ein paar Fragen.
Ja, bitte.
Du hast gerade gesagt, Obi-Wan war der Jedi-Meister von Yoda?
Nein, Entschuldigung, nein, Jedi, er war nicht der Jedi-Meister von Yoda, er war der Jedi-Meister von Anakin.
Und war Obi-Wan auch der Meister von Luke Skywalker?
Theoretisch nein, er hat ihn auf diesen Weg gebracht, er hat ihn ein bisschen mit auf die Reise genommen, aber bevor es dazu zustande kam, wurde er schon getötet, weshalb Luke dann eben erfahren hat, okay, ich kann dich nicht mehr weiter lernen, er hat ihn dann als Machtgeist gesagt, ich kann dich nicht mehr weiter lernen, aber du kannst nach Dagobah gehen, dort findest du einen Meister, der dir zeigen wird, wie man als Jedi lebt.
Und wie hat Obi-Wan Kenobi Anakin verloren? Also was war so der ausschlaggebende Faktor? Wie kam das, dass er es nicht geschafft hat, dass Anakin zum Jedi wurde?
Also die Beziehung zwischen den beiden ist sehr komplex, weil sie eben eher als Freunde angefangen haben und nicht als Meister und Schüler, weshalb da auch so ein bisschen Respektprobleme sind, würde ich sagen, denn sie waren eher Freunde und Anakin wollte eben von sich aus mehr. Er wollte auch einfach jetzt ein Jedi-Meister sein. Für Obi-Wan war er aber noch nicht bereit dafür. Und da kam schon mal zum Twist. Und da ist natürlich Palpatine, dann hat diesen Streit oder diesen Twist genutzt und hat sich dann Anakin angenommen und hat ihm gesagt, komm auf meine Seite, ich zeige dir, wie du an neue Macht herankommst. Und er hat ihm dann gesagt, mit meiner Hilfe kannst du sogar den Tod aufhalten oder rückgängig machen. Also komm zu mir, komm auf meine Seite. Und das war dann natürlich für ihn schmackhafter. Und Obi-Wan war eben da zu diesem Zeitpunkt noch sehr krampfhaft nach den Regeln der Jedi und wollte unbedingt denen befolgen. Und die haben auch alle gesagt, Anakin ist zu jung dafür.
Cool, vielen Dank.
Das waren die drei Fragen von Ralf. Eine Menge gerade gelernt über Obi-Wan Kenobi. Wir holen die anderen wieder rein und dann geht's hier weiter mit Runde 2.
Runde 2. Das Lieblingsding.
Jetzt gehen wir richtig tief rein und zwar alle zusammen. Keiner muss rausgehen. Runde 2, das Lieblingsding. Und es läuft so ab. Also es geht um euer Lieblingsding oder euren Favorite Fact aus Star Wars. Ihr habt 90 Sekunden Zeit, uns den mitzuteilen und uns dafür auch zu begeistern. Und wir haken wieder nach und haben dafür drei Fragen zusammen. Und wie gesagt, diesmal dürfen beide Teams mitmischen. Es ist eine offene Runde. Wir fangen diesmal an, Bea. Also, was ist deine allerliebste Sache an Star Wars oder in Star Wars oder um Star Wars herum? Du hast jetzt 90 Sekunden. Ready, Nerd, go.
Meine allerliebste Sache an Star Wars ist, wie vielfältig es ist. Also wir haben diese ganz klassische Heldenreise von Luke, der auf Tatooine weggeschnappt wird von Obi-Wan und dann diese krasse Reise angeht. Er hat Selbstzweifel, er ist der Auserwählte, aber ist er das wirklich? Und da geht es dann so ein typisches Opern-Ding entlang. Aber wir haben eben auch ganz andere Geschichten, wie jetzt jüngst Andor, das viel mehr damit spielt, dass es eben nicht einfach nur Gut und Böse gibt, sondern sich da die Linien immer mehr vermischen und diese Grauzonen bespielt werden. Und da sehen wir nämlich in der Vorgeschichte, bevor wir überhaupt in Star Wars einsteigen, wie überhaupt die Rebellen sich langsam gebildet haben im Untergrund und dass auch hier vermeintliche Helden sehr viele schreckliche Sachen gemacht haben. Wir lernen Cassian Andor bereits in Rogue One kennen und erfahren dann eben durch die Serie Andor, wie das überhaupt bei ihm losging. Und er wird so ein bisschen als Rebelle, aber auch schon so als Held dargestellt. Und dann sehen wir aber immer wieder später, zu was er alles fähig ist. Und wir haben auch noch andere Figuren, mit denen er eben zusammenarbeitet, teilweise auch zusammenarbeiten muss für das große Ganze. Und auch die sind bereit dafür, unschuldige Menschen zu töten, weil sie eben immer im Hintergrund haben, wir müssen das Imperium stürzen und dafür ist alles wirklich möglich. Und ich finde es sehr schön, weil man denkt sich, okay, das ist einfach was ganz Nettes für die ganze Familie, aber es ist auch eben sehr politisch und da teilweise auch immer sehr aktuell. Und das ist mein Lieblingsding an Star Wars.
Sehr gut, vielen Dank. Also das war mir, ich habe Andor nicht gesehen. Hast du Andor gesehen?
Ja, genau. Frag doch nochmal, Ralf. Frag mich einfach nochmal, ob ich Andor gesehen habe.
Nee, dass du gesagt hast, dass sich da die Sachen so vermischen, dass nicht mehr so klar diese Trennung gibt zwischen Gut und Böse. Das finde ich super interessant.
Mir ist auch ehrlich gesagt die Trennung zwischen Gut und Böse noch nicht ganz klar. Könnt ihr mir einmal sagen, Luke und Obi-Wan, wenn der eine den anderen wegschnappt, ist da noch einer böse und einer gut?
Nein, also Luke und Obi-Wan sind beide gut. Obi-Wan führt ihn quasi in die Welt der Jedi-Ritter ein und zeigt ihm erstmal, das gibt es alles, das ist nicht einfach nur ein Mythos, der irgendwie da erzählt wird in Märchengeschichten. Und es gibt zwar einen kurzen Moment in Lukes Reise, und das meine ich mit klassischer Heldenreise, wo er daran zweifelt und vielleicht glaubt, weil sein Vater Darth Vader der große Böse dieses Franchise ist, und er glaubt, ob er dann vielleicht auch dieses Böse in sich hat und diese Macht, diese böse Macht über ihn ergreift. Und in Gut, nicht nur in Andor, es gab auch noch eine andere Serie, die Acolyte, wo das nochmal mehr erforscht wird, dass eigentlich auch die Jedi gar nicht so gut sind, weil sie eben sehr strikte Regeln haben und zu sehr in diesem Schwarz-Weiß-Denken leben.
Ich würde gerne so eine Metafrage stellen. Heldenreise, kannst du kurz sagen, was das genau bedeutet eigentlich?
Ja, also die Heldenreise sind insgesamt 12 Schritte, die werde ich jetzt nicht aufzählen. Aber wenn man es schon mal gehört hat und man erkennt das sehr schnell an irgendwelchen Filmen. Du hast eine Figur, die am Anfang so als der Auserwählte oder die Auserwählte vorgestellt wird. Dann wird sie in eine neue Welt gesteckt. In dem Fall jetzt Luke verlässt Tatooine und geht dann in die Galaxis, lernt das Ganze mit den Jedi kennen. Und dann gibt es aber immer einen Moment der Selbstzweifel oder der Zurückhaltung, einfach irgendetwas, was dieser Person im Weg steht, was sie dann eben überwinden muss. In dem Fall ist das bei Luke, als er auf Dagobah das Jedi-Training hat von Yoda, dabei selbst an sich zweifelt und eben diese Gedanken kommen, wie bin ich überhaupt gut, bin ich vielleicht auch böse, bin ich dafür bestimmt, in die Fußstapfen meines Vaters Darth Vader zu treten. Und dann aber das überwindet, etwas Besonderes macht, was eben nur er machen kann, weil er der Auserwählte ist. In Lukes Fall ist es den Todesstern zerstören und da eben dann von allen gefeiert wird.
Okay, also ich habe jetzt schon sehr viele Namen gehört, aber noch keinen einzigen weiblichen. Gibt es auch Frauenfiguren in dieser Welt?
Es gibt auch Frauenfiguren. Tatsächlich ist Star Wars als Franchise auch da einer der Vorreiter, denn schon in der allerersten Trilogie, Luke hat nämlich eine Zwillingsschwester Leia.
Ah, das ist Natalie Portman.
Nein,
das ist die Mutter. Das ist tatsächlich die Mutter der beiden.
Entschuldigung, ich wollte dich
nah dran. Das ist Carrie Fisher.
Genau. Ah ja, okay, das sagt mir doch was. Okay, Entschuldigung, weiter.
Genau. Und es wird auch immer wieder gesagt, dass sie eigentlich auch die Auserwählte sein könnte. Also es gibt jetzt nicht nur ihn. Es wurde leider nie weiter fortgeführt, dass auch sie eigentlich Fähigkeiten hat, dass sie die Macht besitzt. Man merkt aber in der Sequel-Trilogie, dass sie eigentlich in so eine Richtung gehen wollten. Das ging dann leider nicht, da Carrie Fisher vorher schon verstorben ist.
Ich darf jetzt keine Frage mehr stellen, aber nur kurz ich werde das einfach als Punkt hinstellen. Das heißt, Carrie Fisher, die deutlich älter war als Natalie Portman, spielt die Schwester und Natalie Portman die Mutter. Punkt.
Genau.
Das halte ich jetzt so für mich fest. Ich wundere mich. Aber es ist ja eh alles durcheinander.
Das ist halt Fantasie.
Ja. Während Eva über das Konzept Zeit nachdenkt, ist Kevin jetzt dran, ihr sein Lieblingsding zu erklären. Aus Star Wars.
Oh ja.
Genau, bist du ready, Kevin? 90 Sekunden hast du und ich bin sehr gespannt, was du jetzt mit meinem Zeitempfinden noch weitermachst. Also, ich sage ready, nerd, go.
Als jemand, eine Person, die sich nicht so mit Star Wars auskennt, hast du vielleicht schon Darth Vader gehört, der große schwarze Bösewicht. Für mich ist das Ende von Darth Vader und der ganze Handlungsbogen Darth Vader ist so mein persönliches Lieblingsding. Es steht repräsentativ für das, wie ich Star Wars empfinde. Also Darth Vader war mal ein guter Kerl, ein herzensguter Kerl, ein hilfsbereiter Kerl, der ist dann durch verschiedene Gründe zur dunklen Seite übergetreten, durch die Einflüsse von außen, aber auch durch seine eigenen schlechten Entscheidungen. Also seine Mutter ist gestorben, er hat seine Schülerin verloren, seine Frau hat er selber umgebracht, aus Angst, dass sie sterben könnte. Dann ist er zum bösen Darth Vader geworden und hat Kinder umgebracht, hat seinen eigenen Jedi-Orden sozusagen vernichtet, größtenteils, und hat mit dazu beigetragen, dass dieses Terrorregime des Imperiums zerstört wurde, aufgebaut wurde. Und dieser Typ ist der ultimative Bösewicht. Aber die Hoffnung, die am Ende dieser Luke Skywalker seinen Sohn transportiert, ist, ich kann den zurückholen. Ich kann den irgendwie noch erreichen. Und in Episode 6 geht Luke zu dem Darth Vader hin und sagt, ich fühle, da ist noch was Gutes in mir. Mein Vater Anakin Skywalker ist nicht tot. Und das ist letztlich das, was diesen Bösewicht zurückholt. Und das ist so für mich die ultimative Message. So dunkel die Zeiten auch sind, es macht immer Sinn, an Hoffnung zu glauben und dass selbst die schlimmsten Leute nochmal eine gute Entscheidung treffen können.
Danke. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich wirklich das Gefühl, das ist wie so, dass die Wirbelsäule dieser Geschichte ist ja, glaube ich, diese Darth Vader-Trope. Danke dafür. Das war jetzt nochmal eine gute Orientierung. Oh, Ralf guckt aber verzweifelt oder irgendwie verwirrt.
Nee, gar nicht verzweifelt. Das sind alles Aspekte, so habe ich Star Wars noch nie gesehen. Ich bin, glaube ich, ein sehr oberflächlicher Zuschauer, muss ich gestehen. Aber umso besser. Also ich lerne ja auch hier sehr viel dazu, lebe und lerne. Meine Frage, als Anakin zu Darth Vader wurde, Darth Vader ist so praktisch diese Roboterfigur eigentlich, weil ich hatte so eine Art Riesentaucheranzug an mit Mundgerät und so. Was ist da passiert genau? Wie wurde er von einem Menschen zu dieser Mensch-Maschine?
Also dem gehen verschiedene Handlungen voran und schlechte Entscheidungen, wie gesagt. Meinst du jetzt speziell aber diesen Transformationsprozess oder meinst du die Handlungen, die er getan hat?
Ich meinte, also was sozusagen kurz vorher passiert ist. Warum ist er nicht als Mensch weiter in den Filmen aufgetaucht? Klar, ich weiß, Episode 4, wo er das erste Mal auftauchte, war eben schon lange vorher gedreht, bevor er sozusagen diese Vorgeschichte zeigen konnte. Und deshalb ist es natürlich sehr viel gruseliger, wenn du da so eine schwarze Gestalt hast. Aber was ist passiert? Wie ist aus dem Menschen diese schwarze Gestalt geworden?
Diese konkrete Geschichte wird in Episode 3 erzählt, wo du siehst, dass Anakin Skywalker auf einem Lava-Planeten unterwegs ist. Schon sehr stark...
Schlechte Entscheidung.
Indoktriniert von seiner Vaterfigur, Imperator Palpatine, der ihn anleitet und sagt, er soll jetzt mal hinfliegen und ein paar Leute töten. Und seine Frau... Padme Amidala, die er eigentlich nicht haben darf als Frau, weil sein Kodex im Jedi-Orden verbietet das. Frau, Liebe, darfst du nicht haben, folgt ihm dahin. Und er ist dann auf diesem Lava-Planeten. Padme folgt ihm, Obi-Wan Kenobi, sein Mentor und Freund, folgt ihm und die stellen sich da. Also seine Frau stellt ihn, was hast du hier getan? Ich kenne dich gar nicht mehr. Du bist überhaupt nicht mehr der gute Mensch, der du mal warst. Du hast jetzt hier ganz viele Leute umgebracht. Und Obi-Wan schaltet sich dann auch ein. Und die beiden kämpfen auf diesem Lava-Planeten mit dem Ergebnis, dass der Anakin Skywalker verliert gegen seinen Meister Obi-Wan Kenobi, weil er zu aggressiv ist, weil er zu wuterfüllt ist und weil er auch da schlechte Entscheidungen trifft. Ne? Immer nur töten will und vernichten will. Und das führt dann zu diesem konkreten Akt, dass er so halb in die Lava fällt. Also seine Beine verbrennen, seine Arme verbrennen, sein ganzer Körper brennt eigentlich und seine Lunge funktioniert nicht mehr richtig. Und Obi-Wan ist ein Jedi-Ritter. Jedi-Ritter töten keine wehrlosen Leute. Der lässt ihn da liegen. Und dann kommt Anakins Ziehvater, der böse Palpatine, und packt ihn in diesen mechanischen Anzug, damit er weiterleben kann, damit er weiter für das böse Imperium dunkle Dinge tun kann. Und Palpatines Ziel ist, dass Anakin als Darth Vader weiter Schmerzen hat, dass er in diesem mechanischen Anzug ist und um Gottes Willen, der soll leiden. Der wird nicht geheilt, der soll weiter da drin stecken.
Brutal.
Und das macht mich gerade völlig fertig.
Und Schmerz und alles, damit er weiter wütend bleibt. Ja, genau.
Und warum bringt dieser wütende Mann dann irgendwann seine eigene Frau um?
Das passiert kurz vor dem Kampf mit Obi-Wan. Ne?
Ach, also, die ist schon tot.
Ja, so halb. Also er verletzt sie lebensgefährlich, weil er sich von ihr verraten fühlt. Ne? Sie sagt, du bist überhaupt nicht mehr der Anakin, den ich mal kannte und so. Du tust ja diese Dinge. Und er sagt dann, ja, aber du arbeitest mit Obi-Wan zusammen. Ihr hintergeht mich, ihr seid alle gegen mich. Hm. Und dann nimmt er sie im Würgegriff. Und verletzt sie dabei lebensgefährlich. Sie ist hochschwanger, trägt Zwillinge in sich. Sie können sie noch in Sicherheit bringen und die Kinder zur Welt bringen. Aber auf dem Bett, wo sie die Kinder zur Welt bringt, verliert sie den Lebenswillen. Weil sie sieht, wie ihr Mann, der Anakin, so ein fieser Kerl geworden ist. Und die Kinder stirbt dann.
Ab wann weiß Darth Vader, dass er Zwillinge hat?
Das erfährt er sehr spät. Also wir sind in der Zeit zwischen Episode 4 und Episode 5. Der konkrete Akt wird in den Filmen nicht gezeigt, dass Darth Vader erfährt, dass die Kinder, die er mal... Er wusste, dass Padmé schwanger ist, aber dass diese Kinder überlebt haben, wusste er nicht. Und auch nicht, dass es zwei sind. Das wusste er auch nicht. Er ist von einem Kind ausgegangen. Und dann gibt es Momente, die werden nur in Comics erzählt. Die passieren zwischen Episode 4 und Episode 5. Und da findet Darth Vader raus, da ist dieser Typ, den habe ich schon gespürt im Todessterngraben. Das ist so eine Szene am Ende des ersten Films. Da ist so ein Pilot vor mir. Ich spüre, die Macht ist irgendwie wirksam in dem. Aber da schaltet Darth Vader noch nicht. Das könnte sein Sohn sein. Das wird später konkret erzählt in Comics. Und später dann in Episode 5, in dem zweiten Film, bestätigt Darth Vaders Meister Palpatine, ja, dieser Sohn des Skywalker, also dein Sohn, der existiert wirklich. Und der kann mal eine Bedrohung für uns werden. Also das wird im Film nicht erzählt, aber im Film bestätigt. Er erfährt das sehr spät. Und dass er auch noch eine Tochter hat, also dass Luke eine Zwillingsschwester hat, erfährt er erst in Episode 6, als er gegen Luke kämpft und dann Lukes Gefühle liest und merkt, wie Luke Angst hat um seine Schwester, dass Vader die auch kriegen könnte. Dann spürt er, ach, du hast eine Schwester. Ihr habt sie von mir geheim gehalten. Das war aber schlau von euch. Das wird jetzt euer Verderben.
Ich bin völlig fertig. Ich habe einfach, also das ist ja ein Level von Anspruch in Zusammenhängen und Sachen, die man einfach nicht erzählt. Das traut sich ja heute kaum ein Filmemacher, eine Filmemacherin mehr. Ich habe das Gefühl, heute wird einem ganz viel immer so auf dem Silbertablett serviert, wenn man im Kino sitzt oder auch Serien schaut. Und dass das so, also so schwierig gemacht wird. Ich kann auch verstehen, dass daran dann so ein Reiz liegt, alles zu verstehen und jeden kleinen Klumpen über diese Welt auf ganz verschiedenen Wegen zu konsumieren. Aber das finde ich ja wirklich, das war mir nicht bewusst.
Das ist eine Space Opera eigentlich.
Ja.
Das Schöne finde ich an Star Wars, und das hat Bea auch sehr schön gesagt, wie gut man das auch weggucken kann. Mhm. Es ist eigentlich gar nicht als schwere Kost verkleidet, so wie ich das hier verkaufe. Es ist eigentlich eine fluffige Abenteuergeschichte in weiten Teilen. Das gehört zur DNA von Star Wars, dass da wilde Aliens sind, die du siehst und denkst, was ist das denn? Ja? Warum kommen die weisesten Sprüche der Welt von diesem kleinen grünen Gnom? Und dann gibt es Raumschiffe, wo du nicht fragst, wo ist denn hier vorne und hinten? Boba Fetts Raumschiff zum Beispiel sieht aus wie ein Bügeleisen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, so wie das aussieht. Und das entscheidet Star Wars als Marke im weitesten Sinne Science Fiction. Ich tue mich schwer mit dem Begriff Science Fiction bei Star Wars. Aber von anderen Marken, es ist so wild. Und das Wilde kann jederzeit um die Ecke gucken und dich ergreifen und du fragst dich, was soll das? Und das gefällt nicht jedem.
Es fängt an, mir zu gefallen.
Schon, haben wir noch eine Frage?
Nee, ihr habt keine mehr. Und als Shownotar packe ich die Blaster aus und wir müssen schnell weiterziehen in die dritte Runde, damit ihr noch deutlich mehr erfahren könnt. Ich weiß nicht, ob ihr das ganze Wissen jetzt schon verarbeiten könnt, das ihr schon habt, aber jetzt in Runde 3 geht es nochmal ins Eingemachte.
Runde 3. Wie Nerd bist du wirklich?
Also, die Regeln. Kevin, Bär, ihr bekommt einen Begriff gesagt und ihr habt dann 90 Sekunden, um Ralf und mir zu erklären, was dahinter steckt. Ihr bekommt den gleichen Begriff, deshalb muss jetzt einer von euch wieder kurz mal einen Kaffee trinken gehen. Und am Ende kommen wir dann alle rein und dürfen nochmal 3 Fragen stellen. Und Kevin, wir starten. Das heißt, Bär muss kurz vor die Tür.
Tschüss, Bär, bis gleich.
Au revoir. Bis gleich.
Also Kevin, wir starten und ich will von dir wissen, was ist Mandalore? Du hast 90 Sekunden ab jetzt.
Mandalore ist erstmal ein Planetensystem mit einem Planeten drin, der auch Mandalore heißt. Der hat verschiedene Monde um sich herum, aber um die geht es jetzt nicht so dringend. Gleichzeitig ist Mandalore der Ort, um den sich eine bestimmte Kultur herum ballt. Mythen umwoben auch. Die Mandalorianer. Die Mandalorianer sind eine Kultur, die ja zusammengesetzt sind, nicht aus einer bestimmten Spezies. Also das sind nicht alles Menschen oder alles Froschwesen, sondern das sind unterschiedliche Spezies, theoretisch. Frauen, Männer, Kinder, alles okay, divers. Entscheidend ist, dass die sich einem gewissen Kult, einem gewissen Kodex verschrieben haben. Und in der klassischen Erzählung sind die Mandalorianer eher ein Kriegervolk. Hochgerüstet, Waffen sind Teil meiner Religion, ist ein wichtiges Zitat. Diese Rüstung würde, oder diese Art, wie diese Rüstung aussehen, wurde ikonografisch etabliert schon in dem im zweiten Film mit, oder ja, so in einem, ja, sagen wir mal in einem zweiten Film, mit der Figur Boba Fett. Boba Fett trägt immer einen Helm, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Kreuzritterhelm mit so einem T-Visor und ganz viele Waffen. Und die Mandalorianer entwickeln sich weiter mit verschiedenen Unterkulten. Und es kommt letztlich darauf an, dass sie zusammenhalten. Das mit den Waffen ist Teil davon, aber das Zusammenarbeiten ist letztlich das Entscheidende. Es ist einfach zu wenig Zeit. Ich habe gerade erst angefangen und da musste ich irgendwie noch so die Schleife drumherum machen.
Ich habe in diesem Fall auch wirklich, vermisse sehr Bilder jetzt gerade. Also, ja. Weil das ist ja auch bei dieser, also natürlich, ich kenne ganz viele Bilder, die ich jetzt Star Wars zuordnen könnte, aber ich kann noch nicht alles diesen Bezeichnungen zuordnen.
Ich habe ja was mitgebracht zum Zeigen. Guck mal, hinter mir steht da der Helm eines Mandalorianers.
Ah, ja.
Dieser Helm gehört den Djarin. Für die uns nur hören können, das ist ein komplett metallisch glänzender, silberner Helm. Aber im Kern geht es da um die Geschichte, dass es darauf ankommt, den Helm wegzutun. Also lege deine dicke Haut ab, lege deine Panzerung ab, ermögliche, dass du Verbindungen zu anderen Wesen bekommen kannst. Dann wirst du als Mensch, als Wesen eigentlich erst richtig gut und richtig stark, wenn du Verbindungen zulässt. Und dazu muss man manchmal die Maske fallen lassen. Also das ist durchaus sprichwörtlich zu nehmen. Und so wird das auch inszeniert. Also der Mandalorianer Din Djarin in der neuen Geschichte wird in dem Moment zum besseren Kerl, wo der den Helm abnimmt, obwohl ihm sein Credo sagt, ihr dürft diesen Helm nie abnehmen, niemals. Nur wenn ihr alleine seid, niemand darf euer Gesicht sehen. Und er entscheidet sich dann an einem gewissen Punkt für einen ganz kleinen Kerl, das schützenswert ist, für diesen kleinen Kerl hier. Das ist Grogu, der kleine Grüne.
Den hat er einfach als Fingerpuppe dabei.
Den habe ich als Fingerpuppe. Man sollte immer einen Grogu als Fingerpuppe dabei haben. Das ist sozusagen der Ziehsohn von einem Mandalorianer. Und für den nimmt er den Helm ab.
Okay, also das heißt, das ist Grogu und nicht Yoda.
Genau.
Aber die sehen sich schon ähnlich.
Ja, das ist, war so ein...
Sind das jetzt zwei Fragen?
Das war ein Komma zwischen hinter Yoda.
Ja, Grogu ist an die Figur Yoda angelehnt, genau. Aber die Spezies Yoda kennen wir nach wie vor nicht.
Darf ich kurz was zum zeitlichen Ablauf? Mandalorianer, die Serie.
The Mandalorian.
Ja.
Okay. Ist es vor oder nach? Also wie kann ich das einordnen bei den Filmen?
Das spielt nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Also da ist das Ende von dem Imperator Palpatine, der zweite Todesstern explodiert und die Geschichte The Mandalorian
spielt. Es gibt
spielt
zwei Todessterne im Moment.
Es ist wunderschön. Ja, es gab zwei.
Wie soll ich durch dieses Finale kommen? Entschuldigung, neun.
Also die Fragenzeit und die Fragen sind jetzt auch schon abgelaufen, muss ich hier sagen.
Okay. Ich gerate hier richtig ins Schwitzen gerade. Es ist so ungefähr, als hätte man die ganze Zeit vom Neuen Testament gesprochen und dann fällt einem auf, es gibt auch noch das Alte Testament. Okay, let's go.
Das ist schon krass, ja.
Es ist wirklich, also ich schreibe mir gerade nochmal auf, zwei Todessterne.
So, und das war jetzt die Fragerunde mit Kevin.
Danke, Kevin.
Hallo, Bea.
Meine Güte.
Hallo.
Jetzt bist du dran. Und die Frage ist, für die du 90 Sekunden Zeit hast, was ist Mandalore?
Mandalore ist ein Planet. Auf diesem Planet leben die Mandalorians oder die Mandalorianer. Wir sehen hier auch also einen schicken Mandalorian-Helm. Den dürfen die auch niemals absetzen. Also das ist auch so ein bisschen... Ich würde sagen, fast schon sektenartig, dass die da auch ihre strengen Regeln haben, ähnlich wie Jedi ihre strengen Regeln haben. Die haben allerdings keine besonderen Kräfte oder so. Man kennt vor allem die Mandalorian-Rüstung von Boba Fett, den man ja auch aus den Original-Trilogie-Filmen kennt. Der war allerdings ein Kopfgeldjäger und gehörte nicht mehr den Mandalorian an. Es gibt viele andere Mandalorian. Ich glaube, besser haben wir die jetzt kennengelernt durch die Disney-Plus-Serie The Mandalorian, in der Pedro Pascal die Hauptrolle spielt. Und da lernen wir auch so ein bisschen mehr die Hintergründe dieser Welt kennen. Also es ist alles so eine geschworene Gemeinde von vielen Kopfgeldjägern und Jägerinnen, die vor allem... wie gesagt, sie dürfen ihren Helm niemals absetzen. Sie haben eigentlich auch keine Familien oder irgendwelche Liebschaften oder so, sind immer unterwegs in der Welt. Und was vor allem hier wichtig ist, es gibt auch verschiedene Stellungen. Also wenn man da höher angesehen ist, dann kriegt man auch eine besondere Rüstung. Im Fall von Mandalorian, dem aus der titelgebenden Serie, ist die dann aus Beskar, einem ganz besonderen Material, das auch sehr viel aushält. Und jetzt ist der Timer schon wieder da und ich kann nichts mehr sagen.
Super, vielen Dank. Würdest du sagen, dass die Mandalorians eher zu den Guten oder zu den Bösen gehören?
Ich finde, die sind sehr ambivalent. Also manche von denen sind einfach da, wo sie das Geld ruft. Andere haben mehr ein Gewissen. Also wie Din Djarin, der Mandalorian aus der Serie, hat dann auch eben mehr ein Gewissen, vor allem wenn es um seinen geliebten Grogu geht oder Baby Yoda, wie er vom Internet getauft wurde. Und ja, lässt sich schwer sagen, ob die jetzt gut oder böse sind, weil je nachdem, wer mal mehr zahlt, würde ich sagen.
Bea, erzähl mir mehr über Pedro Pascal. Dieser Name, wie kann es sein, dass der erst in Runde 3 fällt? Der ist dabei.
Ja, genau. Er spielt in The Mandalorian die Hauptrolle, wobei es hier auch Behind-the-Scenes-Fact, er ist gar nicht so oft anwesend gewesen am Set. Denn ich glaube, wir alle wissen, dass Pedro Pascal ein sehr viel gebuchter Mann ist und auch nicht immer da sein muss, da er ja, wie gesagt, kaum die Maske abnimmt, den Helm. Er nimmt ihn in der Serie zweimal ab und das auch nur in einer Staffel, in der zweiten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist auch ein ganz besonderer Moment, weil er dann eigentlich nicht mehr dazugehörig sein dürfte, denn das ist ja eine der größten Regeln von ihnen. Aber ja, er ist dabei. Er hat eigentlich so Disney Plus ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob du noch so Dinge über Pedro Pascal wissen möchtest. Netter Mann.
Ich finde es einfach lustig, dass man quasi also auf dem Plakat steht, aber nie gesehen wird, weil man die ganze Zeit in dieser Rüstung steckt und sich dann einfach vertreten lassen kann. Also den Job hätte ich auch gerne mal. Ich muss auch noch dringend wissen, das kommt jetzt für dich ein bisschen aus dem Nichts, aber warum und wie viele Todessterne gibt es?
Also diesen eigentlich streng genommen gibt es ja nur den einen Todesstern. Der wird, wie gesagt, in Episode 4 zerstört. Und danach gibt es dann einen gigantischen Sternenzerstörer, der aber kein... Also er ist noch mal krasser. Also es ist für dasselbe da. Es ist auch ein Todesstern. Der ist aber dann auch am Ende zerstört. Und dann gibt es, wenn mich das jetzt nicht täuscht, keinen mehr. Also würde ich sagen 2. Aber es ist hier auch sehr warm drin, muss ich
Wir werden es im Fact-Check spätestens rausfinden,
das
ob du dann eurem Teampunktabzug gerne beschwert hast oder nicht.
Gar nicht gedacht. Das war wirklich gemein.
Hat mir diese Frage jetzt geholfen? Inhaltlich vielleicht nicht, aber punktemäßig so könnte das
du.
Schon sein.
Ich kriege hier Sith-Vibes ab, so. Ehrlich gesagt, von dir, ja.
Sass.
Ich glaube, wir müssen alle mal ein bisschen durchlüften, durchatmen und mal kurz an die frische Luft. Und dann treffen wir uns jetzt gleich hier wieder zum riesengroßen Finale, in dem wir wissen wollen, was haben Eva und Ralf gelernt und welches Team gewinnt den Battle of the Nerds.
Das große Finale.
Also, liebe Leute, wir haben ja heute eine Menge erlebt, muss man ehrlicherweise sagen, eine Menge durchlebt. Jetzt geht es darum, dass wir sehen, was habt ihr gelernt, Ralf und Eva, was habt ihr aufgenommen, was habt ihr alles kapiert? Und wie Ralf schon gesagt hat, wir haben jetzt schöne Fragen für euch vorbereitet. In der ersten Runde des Finales wird jetzt Bea Ralf 5 Fragen, die wir extra für ihn vorbereitet haben, vorlesen. Danach wird Kevin Eva 5 Fragen vorlesen, die wir extra für sie vorbereitet haben. Und danach gibt's noch eine Schnellraterunde. Aber jetzt reiche ich Bea erstmal das Pad mit den exklusiven Fragen für Ralf und sie kann ihres Amtes walten und muss das jetzt aushalten, dir Fragen zu stellen, die für sie lächerlich einfach zu beantworten sind.
Es tut mir so
leid.
Und
wir sind sehr gespannt, was du alles gelernt hast, Ralf. Bea, leg los.
Frage 1. Wer bringt Qui-Gon Jinn um?
Anakin Skywalker.
Das ist leider falsch. Ja, nee, es war Darth Maul.
Ach ja, richtig. Oh, genau. Ich bin so doof.
Hattest du nicht sogar erzählt, dass sie
ja,
verkleidet?
Ja, ja. Oh. Wusstest du das, Eva?
Ich hatte einen anderen Namen im Kopf. Ja. Ach so,
das macht aber überhaupt nichts, denn nach Frage 1 kommt ja Frage 2. Ja. Und die wirst du jetzt bestimmt richtig beantworten. Auf welchem Planeten geht Luke, um von Yoda zum Jedi ausgebildet zu werden?
Dagobah.
Richtig. Sehr schön.
Oh, ich bin so froh. Es ist so ein befreiendes Gefühl, eine richtige Antwort gegeben zu haben.
Ich glaube, da kommen noch ganz viele mehr. Mal gucken, was du zu Frage 3 sagst. Wer führte Anakin zur dunklen Seite der Macht?
Das war Senator Palpatine.
Korrekt. Imperator Palpatine hätte ich auch gelten lassen, aber ja.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt war einfach nur der Senat. Ja, super. Gehen wir direkt weiter auf deinem Hoch. Frage Nummer 4. Auf welchem Planeten taucht Obi-Wan unter?
Das müsste Tatooine sein.
Wieder richtig.
Boah, Namen, ich bin so froh.
Wie heißt der Charakter von Pedro Pascal bei The Mandalorian?
Moment, ich hab's gleich. Die Djinn?
Das können wir auf gar keinen Fall gelten lassen.
Ah, nee.
Das ist nicht richtig.
Es war der richtige Weg, aber die falsche Antwort. Es war Din Djarin.
Ah, Din Djarin.
Ja. Ja. Aber das du hast dich schon super okay. geschlagen. Also
vielen Dank,
für dich.
Vielen Dank.
Ich bin stolz.
Das freut mich.
Also ich sitze hier daneben und habe Schweißausbrüche, weil sind einfach alle Vokabeln in meinem Kopf komplett durcheinander. Oh Gott.
Dazu muss man kurz was sagen. Eva ist wirklich... Also du bist wirklich sehr gewissenhaft alle Notizen nochmal durchgegangen vor der Runde. Ich weiß nicht, ob das wirklich immer so sinnvoll
ja,
ist.
Ja, ich sehe jetzt, kennst du dieses Meme, wo so Formeln um einen rumschwirren ja. und so sieht mein Kopf gerade aus.
Oder wo Winona Ryder so diese Formel überall im Himmel sieht.
Jetzt kommen wir nicht mit Winona Ryder, das ist nicht, ja.
Also, Eva, für dich war ja alles komplettes Neuland heute, deswegen ist es natürlich spannend zu sehen, wie viel du gelernt hast. Und wir haben hier 5 Fragen für dich vorbereitet, die dir Kevin jetzt stellen wird. Kevin, leg los.
Meine Schülerin, Frage 1. Wer tötet Obi-Wan Kenobi?
Darth Vader tötet doch seinen eigenen Lehrer, richtig?
Ja, richtig, super. Ja. Frage Nummer 2. Wie heißt der oberste Sith-Lord?
Oh, ich habe mir, als ich auf meine Vokabeln geguckt habe, gemerkt, dass es klingt wie ein China-Restaurant. Qui-Gon Jinn?
Den Namen gibt es wirklich und er klingt wie ein China-Restaurant,
aber es ist nicht richtig. Oh. Es stand nah beieinander. Seht ihr, es geht alles durcheinander. Okay.
Der oberste Sith-Lord, die Ära, in der Ära, über die wir gesprochen haben, heißt Palpatine oder Darth Sidious.
Der Vater von, okay, ja.
Der Ziehvater, der
genau,
sogenannte.
Ziehvater.
Genau, ja, sehr gut. Frage 3. Was ist ein Padawan?
Ein Schüler.
Perfekt. Ja, Schüler, eine Schülerin, sehr gut. Im Jedi-Orden, ja, genau. Wann erschienen die Prequels?
Wir haben es dir als Prequels bezeichnet, aber ich vermute, das sind dann Film 1 bis 3. Die kamen später, 99 bis 2005.
Perfekt. Oh.
Wahnsinn.
Chapeau. Okay.
Fotografisches Gedächtnis. Frage 5. Wie heißt die Schwester von Luke Skywalker?
Nicht Natalie Portman, Leia. Okay. Meine
sehr
Güte.
Leia schlägt auch, okay. Auch hier äußerst eindrucksvoll durch diese Runde manövriert.
Nee, also ich glaube, ich muss das jetzt einmal gucken und dann wird es zwischendurch immer so aufleuchten, so kleine Lampen über meinem Kopf und dann wird es sich zusammenfügen. Aber gerade ist es noch sehr so stochern.
Das, ich glaube,
aber mit einem guten Stocherlehrer, also als Padawan fühle ich mich gerade sehr...
Ein Stochastiker sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Wir werden munter weiter stochern, denn jetzt kommt die Buzzer-Runde. Das heißt, ich habe jetzt 5 Fragen für euch. Piu, 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 piu. Und ein Blaster. Und ihr habt euren Buzzer. Wir testen mal, ob die Buzzer gehen. Eva.
Eva.
Ralf?
Ralf.
Geht. Eure Buzzer funktionieren 1A. Wer es als erstes weiß, drückt zuerst. Wenn der oder diejenige falsch geantwortet hat und der oder diejenige andere weiß es besser, kann die Person nochmal buzzern und kann die Punkte dann für sich rüberholen, wenn sie nicht vorher vergeben wurden. So, wir legen los. 5 Fragen sind es. Die erste Frage lautet: In welchem Film erfährt Darth Vader, dass er eine Tochter hat?
Eva.
Dass er eine Tochter hat. Scheiße. 6.
Das ist korrekt. Der Punkt geht an dich.
Und wie heißt der?
Der Tochter?
Die nächste Frage.
Ach, der Film, oh Gott.
Wessen Raumschiff sieht aus wie ein Bügeleisen?
Ralf.
Boba Fett.
Richtig, korrekt. Das ist absolut richtig. Frage Nummer 3.
Das wird meine nächste Bubble-Tea-Bestellung auf jeden Fall.
Frage Nummer 3. Wer zerstört den Todesstern?
Eva.
Luke Skywalker.
Luke Skywalker wollte ich auch sagen, weil das war ja wohl mal 1A gleichzeitig gebuzzert.
Nee, ich war ein bisschen eher als du.
Also ich habe auch zuerst Ralf gehört.
Ja, natürlich hast du zuerst Ralf gehört.
Das ist auch richtig. Luke Skywalker ist natürlich die richtige Antwort. Und wir kommen zu Frage 4. Wer ruft das galaktische Imperium aus?
Ralf.
Palpatine.
Und diese Antwort ist korrekt.
Guck mal, wir hatten jetzt dreimal Palpatine als Antwort.
Das stimmt. Ist auch ja, stimmt.
Tricky. Cool.
Das heißt, wir kommen zur Frage 5, deren Antwort mit Sicherheit nicht Palpatine ist. Und die Frage lautet, aus welchem Metall besteht die berühmte Rüstung Eva. Der Mandalorianer?
Oh,
Ralf.
Beskar.
Richtig, Ralf hat recht. Der Punkt geht an Ralf. Es tut mir leid, es war nicht, nicht Breker.
Na, die Hälfte der Buchstaben, mehr als die Hälfte war
aber
nicht.
Es waren
viele, viele gute Buchstaben dabei, aber leider in dem Fall nicht genug. Ja. Aber das war unsere Schnellraterunde. Wir gucken uns jetzt mal den Punktestand von euch an. Für Bea und Ralf haben 3 Punkte geholt in dieser Runde. Und ja,
Slow Claps, vorsichtig, ich höre es ganz genau.
Zarter Applaus. Und Kevin und Eva, ihr habt 4 Punkte in dieser Runde geholt. In der Schnellraterunde war Ralf etwas erfolgreicher als Eva, muss man ehrlicherweise sagen. Und deswegen ist danach der vorläufige Punktestand 7 Punkte für Ralf und Bea und 5 Punkte für Eva und Kevin.
Ja, aber jetzt kommt das Harte.
Aber, und das ist ja jetzt die Besonderheit hier beim Battle of the Nerds. Wir brauchen Nerds, die fest in der Lore sind. Deswegen machen wir bei allem, was unsere Nerds die ganze Sendung über erzählen, ein Fact-Checking. Und das kann jetzt nochmal über Sieg und Niederlage entscheiden. Denn für alles Falsche, was ihr erzählt habt, wird ein Punkt abgezogen.
Ich muss gehen.
Nein, Bea, das stehen wir jetzt zusammen durch.
Also, fangen wir mal an mit dir, Bea. Es gab am Anfang in Runde 1, gab es ein bisschen Verwirrung, du hast es dann aber selber noch klargestellt. Es gab ein bisschen Verwirrung wegen der Beziehung von Obi-Wan und Yoda, aber du hast es richtig gestellt, deswegen da kein Punktabzug. Runde 2 war bei dir auch alles richtig. Jetzt kommen wir zu Runde 3 und da haben wir vielleicht das ein oder andere Problemchen. Erstens hast du gesagt, dass Mandalorianer ihre Helme nicht absetzen dürfen. Das waren deine Worte. Tatsächlich trifft das aber nur auf die Children of the Watch zu, nicht auf alle Mandalorianer. Und den Punkt müssen wir leider abziehen.
Fair, fair, das stimmt.
Es gibt leider noch eine kleine Sache, über die wir reden müssen. Denn du hast gesagt, Din Djarin, wir hatten es gerade eben, nimmt den Helm in der Serie nur 2-mal ab. Und beides in der 2. Staffel, hast du gesagt.
Mhm. Das hat sich mir auch sehr eingeprägt.
Aber er nimmt ihn zum 1. Mal am Ende der 1. Staffel ab. Und dann noch 3-mal in Staffel 2. Also insgesamt 4-mal.
Okay. Wie viele Punkte Abzug gibt es dafür jetzt?
Nur einen.
Das bedeutet, wir müssen euch 2 Punkte abziehen in dem Fall.
5-5.
Nein, Gleichstand.
Alles noch okay.
Kevin,
alles noch okay.
Jetzt
Kevin.
Kommen wir zu Eva.
Am Ende noch mit der 2. Stand. Das war unnötig. Hätte
jetzt,
ich
kommen
sagen.
Wir, jetzt kommen wir zu Eva und Kevin. Es gibt ein kleines Definitionsproblem, gab es in Runde 1. Du hast gesagt, Kevin, Clone Wars wäre Zeichentrick. Tatsächlich wird Clone Wars Animation, eine Animationsserie genannt. Wir sind da aber in dem Fall nicht so hart. Aber es ist eine Definitionsfrage, die unter Fans umstritten ist. In Runde 2 hast du dich selbst korrigiert, dass Anakin bzw. Vader seine Frau Padme nicht direkt umgebracht hat, sondern dass sie den Lebenswillen verloren hat, nachdem er sie attackiert hat. Das hast du ja selber korrigiert, deswegen auch da kein Punktabzug. Aber Runde 3, Und da hast du vielleicht wissentlich genickt gerade eben, als ich Bea den Punkt abziehen musste für die Children of the Watch, dafür, dass die nicht alle Mandalorianer ihr Helm nicht absetzen dürfen, sondern dass das nur auf die Children of the Watch zutrifft. Denn du hast auch gesagt, dass die Mandalorianer ihre Helme nicht absetzen dürfen. Und deswegen müssen wir dir diesen Punkt auch leider abziehen an dieser Stelle. Das bedeutet aber für den Endpunktestand, ihr habt 5 Punkte, Ralf und Bea, und Eva und Kevin, ihr habt 4 Punkte. Das bedeutet, wir haben ein Siegerteam, und das Siegerteam des heutigen Star Wars Battle of the Nerds sind Ralf und Bea.
Es war so knapp.
Es war wirklich knapp. Also gut.
Es war mir eine Ehre. Ich bin auch wirklich, nicht wirklich begeistert, Eva, was du dir alles gemerkt hast.
Dankeschön.
Also ich finde auch, also dein Handicap war so unvergleichbar.
Und das bedeutet, Bea, ich darf dir den Pokal überreichen.
Der goldene Fun Fact.
Applaus. Nach diesem Battle
wäre
of the Nerds.
Wäre hier nicht ohne den wunderbaren Ralf.
Ja, aber warte mal, der Ralf kriegt ja auch noch.
Das ist das Tolle. Ich kann Eva den Pokal einfach jetzt vor der Nase wegschneiden.
Richtig, denn Eva, vielleicht willst du ihn Ralf geben. Ralf bekommt den Wanderpokal.
Vielen Dank, Eva.
Schweren Herzen.
Freut mich sehr.
Den darf ich wirklich behalten?
Den darfst du wirklich behalten.
Oh mein Gott. Das finde ich gerade wirklich ganz wundervoll.
Cool. Den kannst du nicht nur behalten, den kannst du jetzt auch allen anderen unter die Nase halten.
Aber sowas von. Also in meiner Lebenszeit als Star Wars Fan gab es vielleicht schon öfters Menschen, denen ich das beweisen musste. Und ab jetzt, ich mache mir eine Kette rum und dann
bling, bling.
Oh, toll, schön.
Cool.
Vielen Dank. Also, herzlichen Glückwunsch. Meine Aufgabe als Shownotar ist an dieser Stelle erledigt.
Ah, es war mir eine große Freude. Also wirklich, vielen Dank euch für euer Wissen und vor allem, dass ich Star Wars nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen konnte. Nicht nur als Unterhaltung, wie ich es bisher immer gemacht habe.
Und ich erst. Ich habe heute ganz neue Wörter gelernt. Vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich beeindruckt von euch, was ihr alles mitgebracht habt an Wissen und wie schnell ihr uns das so reingepumpt habt. Respekt.
Und jetzt aufhören zu reden über Star Wars zu reden, sondern jetzt Star Wars schauen. Los.
Mhm, ja.
Genau. Und Bea, als Siegerin, als Hauptnerd, du hast das letzte Wort.
Möge die Macht mit euch sein.
Da kann ich gar nichts weiter zu sagen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Nils, vielen Dank. Das war fantastisch. Eva, es war sehr knapp.
Ja, es war knapp. Es ist trotzdem schön, mit dir zu spielen. Vielen, vielen Dank euch. Das hat Spaß gemacht. Das war wieder ein Abtauchen in eine völlig andere Welt, in ein Jahrzehnte überspannendes Fandom.
Ja, vielen Dank. Also, ich bin ein bisschen durchgeschwitzt.
Wir werden das jetzt mit anderen Augen sehen. Durchgeschwitzt und durchgequizzt.
Ja. Kleiner Kurzurlaub wäre schön. Vielleicht in einem Ort, den es so nicht gibt? Fragezeichen.
Ja, Ralf, ich muss dich enttäuschen. Urlaubig wird's nicht in diesem Ort. Es wird eher chaotisch, aber ich glaube, du freust dich trotzdem. Wir reisen nämlich an den gelbsten Ort, den du kennst. Und das ist nicht die FDP-Parteizentrale.
Schade.
Nein, es ist Springfield, zur wahrscheinlich berühmtesten TV-Familie der Geschichte, nämlich den Simpsons. Also, wir sagen bis zum nächsten Mal bei Battle of the Nerds, dem Kampf der Nerd-Titanen. Hey, apropos, falls ihr Fans von Filmen und vor allem von Filmmusik seid, dann habe ich noch einen Podcast-Geheimtipp für euch. In Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme, nimmt Malte Hemmerich die Musik von großen Kinofilmen und manchmal auch aktuellen Serien auseinander und spürt dem nach, was die Komponisten und Komponistinnen sich dabei wohl gedacht haben. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die bekannte James-Bond-Melodie ihr Vorbild in einem indischen Lied hat? Und wie die Oscar-Preisträger von Im Westen nichts Neues nach einem möglichst brachialen Sound gesucht haben, damit der sich gegen Kriegsgeräusche auch durchsetzen kann. Oder dass den Soundtrack zu Fluch der Karibik der Praktikant von Hans Zimmer geschrieben hat. Jede Folge nimmt euch direkt mit in die Szenen und ihr habt danach garantiert Lust auf einen Filmabend. Und die Folgen sind auch alle kurz, also wirklich so als Kinosnack für zwischendurch. Score Snacks eben. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Battle of the Nerds ist ein Podcast von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur. Moderation und Wannabe-Nerds Eva Schulz und Ralf Kaspers. Shownotar Nils Bokelberg.
Mit einem Gastauftritt von Han Solo, Wolfgang Pampel.
Ich habe da ein ganz gutes Gefühl bei dieser Sache.
Idee: Maria Lorenz-Bokelberg und Nils Bokelberg. Projektleitung Pool Artists: Felix Böhme. Produktion Pool Artists: Milica Tekelieva, Max Finger, Younes Rabe, Benjamin Meyer und Jona Risch. Redaktion Pool Artists: Wenzel Burmeier, Christian Küker, Charlotte Steinbach, Jasmin Dahr und Greta Verlage. Redaktion ARD Kultur: Franziskus Wenner. Produktion ARD Kultur: Annemarie Haag. Head of Content ARD Kultur: Christian Koster-Zahn. Executive Producers Pool Artists: Maria Lorenz-Bokeberg und Frieda Morische.